Lasst uns noch kurz stille werden und unsere Gedanken auf Gott lenken. Herr, wir sind deine Kinder. Du hast uns gerufen in deine Nachfolge. Du hast uns das Geschenk der Kindschaft gemacht. Aber wir sind oft keine Kinder mehr. Wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst, was es bedeutet, als Kind zu dir zu sprechen. Gib uns jetzt offene Ohren und offene Herzen, damit wir das hören und verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Mein Lieblingsthema ist heute Morgen wieder dran, die Kinder. Ich liebe Kinder und ich spüre manchmal auch, dass Kinder mich lieben. Heute Morgen kam hier die Tochter von der Katrin und dem Lars auf mich zugelaufen und hat mich umarmt und gedrückt. Ich kenne sie kaum. Aber ich habe schon öfters gemerkt, dass wir ein Draht zueinander haben. Und so geht es mir bei vielen Kindern. Kinder sind etwas ganz Wunderbares. Und wenn ich jede Woche mit meinen Enkeln spazieren gehe, auf den Allerhopp oder den Wiesensee, das ist so schön, kann ich euch gar nicht erklären. Deshalb ist heute Morgen mein Thema wieder, wie Kinder beten. Manch einer von euch erinnert sich vielleicht noch an die Predigt im Dezember, die hieß: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und damals ging es um das Vertrauen und die Abhängigkeit eines Kindes zu seinem Vater und zu seiner Mutter, sowie unser Vertrauen und unsere Abhängigkeit zu unserem himmlischen Vater. Manche erinnern sich vielleicht noch. Jesus sagte zu seinen Jüngern, als diese Frage nach dem Größten und Mächtigsten im Himmelreich an ihn gestellt wurde: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die kleinen Kinder, so werdet ihr keinen Teil am Himmelreich haben. Schattel, bringst du mir mal ein Glas Wasser? Ich habe einen ganz trockenen Mund. Das heißt, auch heute möchte ich unsere Blickrichtung wieder auf das Kindsein richten. Wenn es um das Thema Beten geht. Vorab einige allgemeine Gedanken zum Gebet. Danke, Klaus. Ich darf nämlich keinen Gutzel mehr lutschen, meine Frau hat es mir verboten. Ja, weil dann, das klackt immer so komisch, obwohl ich kein Gebiss habe. Dankeschön. Komisch, ist mir noch nie passiert. Also, früher als Kinder sangen wir ein Lied. Kennt ihr die Geschichte des Petrus? Und da gibt es einen Refrain, der heißt: Beten ist Reden mit Gott und Hören. Beten kann Sorgen in Freude kehren. Gott hat versprochen, Gebet zu hören. Bete und nimm ihn beim Wort. Gebet ist also Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Und bei einem Gespräch redet man nicht nur, sondern man hört seinem Gesprächspartner auch aufmerksam zu. Frage an uns: Hören wir Gott zu, wenn wir beten, oder reden wir nur? Gott ist unser liebender Vater, der versprochen hat, uns zu hören und auf unsere Fragen und Bitten einzugehen. Er hat allerdings nicht versprochen, dass er alle unsere Bitten erfüllt, so wie auch liebende Eltern nicht alle Bitten ihrer Kinder erfüllen. Das wäre ja grausam. Ihm, unserem Vater im Himmel, dürfen wir alles sagen, was uns freut, aber auch was uns bedrückt und was wir nicht verstehen. Kinder tun das auf ganz natürliche Weise. Ich habe euch mal ein paar Kindergebete mitgebracht, die ich im Internet gefunden habe. Ganz toll. Kinder aus dem Grundschulalter, so zwischen 6 und 10 Jahren. Lieber Gott, ich fühle mich heute irgendwie mulmig wegen der Arbeit in Mathe. Ich frage mich immer wieder, ob ich genug gelernt habe. Ich bitte dich, lass mich heute nicht schlecht aussehen. Ich danke dir, dass ich Zeit hatte, ein bisschen zu üben. Amen. Lieber Gott, alle machen Fehler. Aber nicht nur wir Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Bitte lass es uns trotzdem nicht schlecht gehen. Danke. Lieber Gott, heute sind wir alle noch recht müde und wir bitten dich, dass du uns etwas fröhlicher machst. Vielen Dank. Amen. Lieber Gott, lass, dass es keinen Krieg mehr gibt. Gestern ist beim Spielen ein Auto über einen Igel gefahren. Bitte nimm ihn gut in den Himmel auf. Amen. Lieber Gott, kannst du mir helfen? Ich habe eine Dummheit begangen. Bitte hilf mir. Danke. Amen. Lieber Gott, warum habe ich keinen Bruder oder keine Schwester? Warum muss ich sterben? Wieso gibt es überhaupt Leben? Ich begreife das alles nicht. Danke für die Welt und das Leben. Danke für alles. Aber warum gibt es böse Menschen? Danke, dass die Kinder hier in Deutschland in die Schule gehen dürfen. Ja, ich danke dir für alles. Amen. Lieber Gott, bitte mach, dass es keinen Krieg mehr auf Erden gibt. Bitte mach, dass meine Familie noch lange lebt. Bitte mach, dass ich mich nicht immer mit meinem Bruder streiten muss. Amen. Und das Letzte, Gott, warum gibt es so viele Mörder und warum tun diese Menschen das? Und wofür führen sie Krieg? Bitte gib uns Antworten. Amen. Kinder beten ganz authentisch. Sie beten auch kurz. Sie machen keine langen Umschweife. Sie sagen das, was ihnen auf dem Herzen liegt. Unsere Zweifel, unsere Ängste, ja sogar unsere Klagen und Anklagen hört er sich an, wenn wir sie ihm bringen. Hiob, Jona, Mose, David und viele große Gottesmänner haben in aller Offenheit und Ehrlichkeit mit Gott geredet und das vor Gott ausgebreitet, was ihnen auf der Seele brannte. Denken wir nur an Mose. Mose wird von Gott beauftragt, Israel aus Ägypten zu befreien. Und was sagt Mose? Nee, Gott, das kann ich nicht. Ich kann nicht reden. Such dir jemand anders. Und Gott spricht mit Mose und sagt, nein, Mose, ich brauche dich. Du musst zum Pharao gehen. Und wir kennen die Geschichte. Gott geht auf seine Aussagen ein und gibt ihm seinen Bruder Aaron, der für ihn spricht. Denken wir an Jona. Jona bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen und dort Gericht zu predigen. In 40 Tagen wird die Stadt untergehen. Jona glaubt nicht, dass Gott es macht, sondern haut ab. Er fährt mit dem Schiff nach Tarsis. Und während dieser Fahrt wird er aus dem Schiff geworfen, weil es einen großen Sturm gab. Und Jona ist 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines großen Fisches. Anschließend wird er ausgespien und geht trotzdem nach Ninive, obwohl er große Bedenken hat, und bringt dort die Gerichtsbotschaft. Und was passiert dann? Diese Menschen tun Buße in Sack und Asche und Gott gereute es. Und wir lesen in Jona Kapitel 3, Vers 10 bis 4, 1 bis 3, als Gott sah, dass die Leute von Ninive Buße taten und sich von ihren bösen Wegen bekehrten, reute ihn das Gericht, das er ihnen angedroht hatte, und er führte es nicht durch. Das ärgerte Jonas so sehr, und er wurde richtig zornig. Da betete er zum Herrn: Ach Herr, ich habe es mir doch gedacht, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, dass du gnädig und barmherzig bist, langmütig und von großer Güte, und dass dies Übel dir leidtun würde. Nimm also, Herr, mein Leben von mir. Es ist mir lieber zu sterben, als noch weiter zu leben. Das war die Reaktion des Jona auf Gottes Barmherzigkeit und Gnade den vielen tausend Menschen in Ninive gegenüber, die er gerettet hatte. Unfassbar, dass ein Mann Gottes so reagieren kann. Und wie reagiert Gott? Gott lässt dem Jona einen Rizinusbaum wachsen, dass er Schatten hat, dass er nicht so viel Hitze zu ertragen hat. Und dieser Rizinusbaum, der verdorrt dann. Und Jona wettert wieder gegen Gott und schimpft. Und wie reagiert Gott? Gott gibt ihm die Antwort: Jona, schau, du meckerst jetzt wegen diesem Baum. Und ich sollte mich nicht über diese vielen tausend Menschen in Ninive erbarmen. So reagiert Gott auf unsere Anklagen. Oder noch eine Stelle in Hiob Kapitel 7, Vers 11 bis 21. Ich lese die gerade mal vor. Viele glauben gar nicht, dass man so mit Gott reden kann und darf. So will ich nun auch meinen Mund nicht wehren und will sagen in der Angst meines Herzens, wie bitter mir zumute ist. Bin ich etwa ein Meer oder ein Ungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellen musst? Wenn ich denke, mein Lager wird mich trösten, mein Leid tragen helfen, so ängstigst du mich mit Träumen und schreckst mich mit Nachtgesichten auf, so dass ich lieber zum Strick greifen möchte, lieber sterben wollte, als solche Qual erleiden. Ich habe genug. Ich will nicht ewig leben. Lass ab von mir. Meine Lebenszeit ist nur ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn so wichtig nimmst und auf ihn dein Auge richtest, dass du alle Morgen nach ihm ausschaust und ihn jeden Augenblick prüfst? Warum schaust du nicht weg von mir und gönnst mir meine Ruhe, während ich nur meinen Speichel hinunterschlucke? Habe ich gesündigt? Was schadet es dir, du Menschenprüfer? Warum machst du mich zur Zielscheibe deiner Angriffe? Warum bin ich dir zur Last geworden? Warum vergibst du mir nicht mein Vergehen und schenkst meiner Schuld Verzeihung? Denn nun werde ich in den Staub sinken, und wenn du dann nach mir suchst, bin ich nicht mehr da. Hiob schreit seine ganze Not und seine tiefe Enttäuschung über Gottes Handeln aus. Er kann Gott nicht mehr verstehen und sieht keinen Ausweg aus seinem Leben. Er möchte am liebsten sterben. Hiob betete wie ein Kind, das nicht versteht, was mit ihm geschieht. Wie sollte er auch verstehen? Wie sollte er begreifen, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht? Er durfte so reden. Gott hat ihm keine Vorwürfe gemacht, sondern hat sich ihm am Ende offenbart, und er durfte einen kurzen Blick in die geheimnisvolle Welt Gottes tun. Wenn wir auf das Ende der Geschichte Hiobs schauen, dann sehen wir, wie er gereift ist und eine ganz neue Sichtweise bekam. In Kapitel 42 im Hiob-Buch heißt es: Da antwortete Hiob dem Herrn: Ich habe in meinem Unverstand geredet über Dinge, die ich nicht begreifen kann. Sie sind mir zu geheimnisvoll. Ich habe sie nicht verstanden. Nur vom Hörensagen habe ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Das war am Ende seiner Leidenszeit von Hiob. Aber wenn wir vorher alles lesen, was Hiob mit Gott besprochen hat, was er gebetet hat, dann sagen wir, darf ein Mensch so mit Gott reden? Ja, wir dürfen mit Gott so reden. Gott hält es aus. Ich möchte jetzt eine neutestamentliche Stelle uns vorlesen, die wir alle kennen, aber in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler sein. Dieser Text steht in Matthäus Kapitel 6, Abvers 5. Sie stehen gern und beten in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich sage euch, sie werden keine Anerkennung bei Gott finden. Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater im Himmel, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr keinen großen Wortschwall machen wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darin solltet ihr ihnen nicht ähnlich sein. Euer Vater weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Warum sollen wir überhaupt beten, wenn Gott doch schon alles im Voraus weiß? Könnte man berechtigterweise fragen. Zumal wir oft gar nicht wissen, was wir beten sollen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Vers 26: Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Ist das nicht tröstlich, dass uns der Geist Gottes vor unserem Vater im Himmel vertritt und das weitergibt, was wir gar nicht ausdrücken können, was wir gar nicht sagen können? Wir wissen doch oft gar nicht, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Unzählige Anliegen fallen uns ein, wenn wir in die Stille gehen. Und manchmal kann es eine schwere Last bedeuten, wenn wir die große Not in der Welt sehen. Wie sollen wir da richtig beten? Oft fehlen uns wirklich die Worte, um das auszudrücken, was wir empfinden. Gerade wenn es um das Leid der vielen Kinder geht, die weltweit verletzt, gedemütigt, vergewaltigt werden. Was wir Erwachsene Kindern antun, ist unbeschreiblich und schreit förmlich zum Himmel. Manche Bilder in den Nachrichten sind kaum zu ertragen. Und ich ertappe mich immer wieder beim stummen Schrei zu Gott. Wo bist du, Gott? Hast du uns verlassen? Uns selbst dem Bösen überlassen? Warum gebietest du dem Bösen nicht Einhalt? Wieso dürfen böse Menschen so viel Unrecht in dieser Welt tun? Erbarme dich über deine Welt. Komme zurück in deine Welt, wie du versprochen hast, und bringe das wieder in Ordnung, was wir Menschen zerstört haben. Hier merken wir, wie nötig wir dieses Gebet brauchen. Wo unsere Hilflosigkeit und Ratlosigkeit vor Gott zum Ausdruck kommen darf, auch wenn wir keine schnellen Antworten erwarten dürfen. Ihr Lieben, Gott braucht unsere Gebete nicht. Wir brauchen sie. Gott ist nicht abhängig von uns. Wir sind abhängig von ihm. Aber Gott freut sich, wenn seine Geschöpfe mit ihm kommunizieren, mit ihm in vertrauensvolle Beziehung treten, ihm danken, ihn ehren, ihn um etwas bitten, so wie Kinder ihre Eltern um etwas bitten. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Das hat er auch durch Jesus Christus immer wieder betont. Er ruft uns auf, Gott unsere Anliegen vorzutragen, obwohl er sie schon vorher kennt. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Wir haben es vorher schon gehört. Der Gemeinde in Laodicea sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm einkehren und das Mahl mit ihm halten. Jesus möchte Gemeinschaft mit uns. Kommen wir nochmal auf unseren Text in Matthäus 6 zurück. Wenn Jesus das persönliche Gebet im Kämmerlein vor dem öffentlichen Gebet bevorzugt, heißt das nicht, dass das öffentliche Gebet minderwertig wäre. Jesus verurteilt hier nur das öffentliche, zur Schau gestellte Gebet, um bei anderen Eindruck machen zu wollen. Also mit dem Gebet anzugeben. Schau mal, wie fromm ich bin. Jesus ermutigt uns, das vertrauensvolle, ehrliche und offene Gespräch mit unserem himmlischen Vater im Verborgenen zu suchen. Dort können wir so mit Gott reden und auf ihn hören, wie es für uns persönlich am besten ist. Dort dürfen wir ganz Kind sein. Dürfen so sprechen und es auch gerade so, wie es uns in den Sinn kommt, ohne auf Formulierungen oder anderes achten zu müssen. Interessanterweise fordert uns Jesus auf, kurze Gespräche zu sprechen. Denn er weiß ja sowieso, was uns auf dem Herzen liegt. Wir müssen ihn nicht ständig in den Ohren liegen. Das nimmt uns eine Menge Druck. Denn sonst müssten wir ja oft ein schlechtes Gewissen haben, weil wir niemals alle Anliegen vor Gott bringen können. Jesus entlastet seine Kinder hier und gibt im kurzen Vater unser die Gebetsrichtung vor. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Frage im Vater unser eingehen, die mich selbst und ich weiß auch von euch einige immer wieder beschäftigt hat und noch beschäftigt. Und die es mir oft schwer gemacht hat, mit das Vaterunser mitzubeten, weil ich einen Widerspruch zu anderen Aussagen in der Bibel sah. Wir beten, ihr habt es vorhin gehört, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, die klar ausdrücken, dass Gott niemand zum Bösen versucht. Die bekannteste Stelle steht in Jakobus 1, Vers 12. Dort heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Für Gott gibt es keine Versuchung zum Bösen Und er versucht auch niemand zum Bösen. Also, warum wurde diese Bitte im Vaterunser so übersetzt? Zum einen, weil man sie so übersetzen kann. Aber dann auch interpretieren oder erklären muss, was das bedeutet. Ich kann es euch jetzt an dieser Stelle nicht voll und ganz erklären, weil das würde zu lange dauern. Aber ich kann euch nur eines sagen, ich habe in der Vergangenheit vieles gelesen über diese Übersetzung und über diesen Inhalt. Und ich bin der Meinung, die Theologen haben recht, die sagen, es müsste besser so übersetzt sein. Und führe uns in der Versuchung. Oder und führe uns aus der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Oder wie Hans Bruns übersetzt, und gib uns nicht der Versuchung preis, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Das ist ein anderer Sinn. Spürt ihr? Gott führt uns nicht in Versuchung, niemals. Er prüft uns. Er prüft unseren Glauben, unser Vertrauen zu ihm. Das ja. Aber er führt uns nicht in Versuchung zum Bösen. Und das impliziert ja eigentlich, wenn wir so beten, wie wir immer beten. Ich bete seit vielen Jahren schon so, führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Ist für mich klarer nachzuvollziehen. Denkt mal drüber nach, vielleicht kommen euch noch andere Gedanken, bessere. Gott meint es gut mit uns, er will, dass wir das Ziel bei ihm erreichen. Das ist sein Ziel mit uns. Und wenn es ihm gelingt, dass wir Vertrauen zu ihm haben dürfen, dann brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben, dass wir irgendwas vergessen, vielleicht nicht richtig beten. Richtig beten können wir sowieso nie. Der Geist Gottes übersetzt aber das, was wir in menschlichen Worten weitergeben. Und ich möchte uns zum Abschluss noch ein Kindergebet vorlesen, wo ich denke, so dürfen wir auch beten. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir so schönes Wetter haben und dass es uns gut geht. Wie viel hast du eigentlich zu tun und wie geht es dir? Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Amen. Amen.